Ich schlage vor, dass wir zunächst mal etwas aus dem Wort Gottes lesen über die Weisheit Salomos. Und wir fangen an in 1. Könige 2. Vers 5. Wo David zu Salomo sagt: Und du weißt ja auch, was mir Joab getan hat, der Sohn der Zeruja, was er den beiden Heerobersten Israels, Abner, dem Sohn Ners, und Amasa, dem Sohn Jeters, getan hat, indem er sie ermordete und Kriegsblut im Frieden vergoss, so dass er Kriegsblut an seinen Gürtel gebracht hat, der um seine Lenden war, und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren. So handle nun nach deiner Weisheit, und lass sein graues Haar nicht in Frieden in den Scheol hinabfahren. Vers 8. Und siehe, bei dir ist Simei, der Sohn Geras, der Benjaminiter von Bachurim, und der fluchte mir mit heftigem Fluch an dem Tag, als ich nach Mahanaim ging. Aber er kam herab mir entgegen an den Jordan, und ich schwor bei ihm, bei dem Herrn, und sprach: Wenn ich dich mit dem Schwert töte, nun aber halte ihn nicht für schuldlos, denn du bist ein weiser Mann und wirst wissen, was du ihm tun sollst, und lass sein graues Haar mit Blut in den Scheol hinabfahren. Kapitel 3. Vers 5. In Gibeon erschien der Herr Salomo in einem Traum, der Nacht, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach: Du hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Güte erwiesen, so wie er vor dir gewandelt ist in Wahrheit und in Gerechtigkeit und in Geradheit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Güte bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag ist. Und nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids statt, und ich bin ein kleiner Knabe. Ich weiß nicht, aus- und einzugehen, und dein Knecht ist in der Mitte deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das nicht gezählt noch berechnet werden kann vor Menge. So gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Denn wer könnte dieses dein zahlreiches Volk richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um dieses gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um dieses gebeten hast, und hast ihn nicht viele Tage erbeten, und hast ihn nicht Reichtum erbeten, und nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Einsicht erbeten, um das Recht zu verstehen. Siehe, so habe ich nach deinem Wort getan. Siehe, ich habe dir ein weises und einsichtsvolles Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht aufstehen wird. Und auch, was du nicht erbeten hast, habe ich dir gegeben, sowohl Reichtum als Ehre, so dass deinesgleichen niemand unter den Königen sein wird, alle deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen wandeln wirst, indem du meine Satzungen und meine Gebote hältst, so wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich deine Tage verlängern. Und Salomo erwachte, und siehe, es war ein Traum. Und er kam nach Jerusalem, und er stand vor der Lade des Bundes des Herrn, und opferte Brandopfer und opferte Friedensopfer und machte allen seinen Knechten ein Festmahl. Damals kamen zwei Huren zum König und standen vor ihm. Und die eine Frau sprach: Bitte, mein Herr, ich und diese Frau wohnten in einem Haus, und ich gebar bei ihr im Haus. Und es geschah am dritten Tag, nachdem ich geboren hatte, da gebar auch diese Frau. Und wir waren zusammen, kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, weil sie auf ihm gelegen hatte. Sie stand mitten in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, während deine Magd schlief, und legte ihn an ihren Busen. Ihren toten Sohn aber legte sie an meinen Busen. Als ich nun am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Und ich betrachtete ihn am Morgen und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Und die andere Frau sprach, nein, sondern mein Sohn ist der Lebende und dein Sohn ist der Tote. Und jene sprach, nein, sondern dein Sohn ist der Tote und mein Sohn ist der Lebende. Und so redeten sie vor dem König. Da sprach der König, dieser spricht, dieser, der Lebende, ist mein Sohn und dein Sohn ist der Tote. Und jene spricht, nein, sondern dein Sohn ist der Tote und mein Sohn ist der Lebende. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor dem König. Und der König sprach, teilt das lebende Kind in zwei Teile und gebt der einen die Hälfte und der anderen die Hälfte. Da sprach die Frau, deren Sohn der Lebende war, zum König, denn ihr Innerstes wurde erregt über ihren Sohn und sagte, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind und tötet es ja nicht. Jene aber sprach, weder mein noch dein soll es sein, zerteilt es. Da antwortete der König und sprach, gebt jener das lebende Kind und tötet es ja nicht, sie ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Recht auszuüben. Und dann aus Kapitel 5. Ja, aber es ist wichtig. Kapitel 5, Vers 9, das heißt in diese neue Elberfelder Übersetzung, der alte, das ist Kapitel 4, Vers 29, ich habe es daneben gesetzt. Also, wir lesen weiter, also in Kapitel 5, Vers 9 oder 4, Vers 29. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan, der Esrachiter, und Heman und Kalkol und Dada und die Söhne Machols. Vers 14 oder 4, Vers 34. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Vers 21 oder 7. Und es geschah, als Hiram die Worte Salomos hörte, da freute er sich sehr. Und er sprach, gepriesen sei heute der Herr, der David einen weisen Sohn über dieses große Volk gegeben hat. Und zum Schluss Vers 26 oder Vers 12. Und der Herr gab Salomo Weisheit, so wie er zu ihm geredet hatte. Und es war Frieden zwischen Hiram und Salomo, und sie schlossen einen Bund miteinander. Salomo ist eine Person, die uns sehr viel erzählt über den Herrn Jesus. Seine Weisheit ist bekannt. Und wir wissen von dem Herrn Jesus, Er wird in 1. Korinther 1 am Ende genannt. Er ist die Weisheit Gottes. Und Herr Jesus hat auch gesagt in Matthäus 12, siehe, mehr als Salomo ist hier. Also wir können von diesem Salomo sehr viel lernen über den Jesus. Wir können von Salomo auch viel lernen über uns. Und ich hoffe, dass wir auch die Wichtigkeit von Weisheit verstehen. Salomo war ein Mann, der ein weiser Vater hatte. Wir lesen in Sprüche 4, in Sprüche 4, Vers 3. Sprüche 4, Vers 3. Wo Salomo sagt, denn ein Sohn bin ich meinem Vater gewesen, ein Zarter und Einziger vor meiner Mutter. Und er lehrte mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Erwirb Weisheit, erwirb Verstand. Vergiss nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass sie nicht, und sie wird dich behüten. Liebe sie, und sie wird dich bewahren. Der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit. Und mit allem, was du erworben hast, erwirb Verstand. Halte sie hoch, und sie wird dich erhöhen. Sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie umarmst. Sie wird deinem Haupt einen anmutigen Kranz verleihen, wird dir darreichen eine prächtige Krone. Was wünschen wir für unsere Kinder? Kannst du sagen, ich hatte einen weisen Vater? Oder willst du einen weisen Vater sein? Oder Mutter? Was wünschst du für deine Kinder? Dass sie hoch in die Gesellschaft kommen, viel Geld verdienen? Oder wünschst du für deine Kinder, dass sie weise Kinder werden? Und die Weisheit, was ist die Weisheit? Aus Hiob 28, Vers 28. Und zum Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und vom Bösen weichen ist Verstand. Furcht des Herrn, das ist die Weisheit. Fürchten wir den Herrn, das bedeutet nicht, dass wir Angst für den Herrn haben, aber wollen wir gerne leben für seinen Angesicht, dass er ständig auf uns schaut, und dass wir gerne tun wollen, was er wünscht. Das ist Ehrfurcht für ihn haben. Und dann wird es auch so sein, dass wir weichen vom Bösen. Den Herrn fürchten und das Böse tun, das geht nicht zusammen. Weisheit. Wir sehen das bei dem Herrn Jesus. Wir sehen es bei Salomo. Und die ersten zwei Erwähnungen von Weisheit von Salomo, die wir gelesen haben, dann hatte er noch nicht um Weisheit gebetet. Das haben wir erst in Kapitel 3 gelesen. Aber David hatte schon gesehen in seinem Sohn, es ist ein weiser Sohn. Ja, ich glaube, es steht irgendwo in den Sprüchen, schon ein Jüngling zeigt sich aus seinen Handlungen, ob er weise ist oder töricht. Junge Leute, ich hoffe, du zeigst in deinem Leben, dass du die Weisheit liebst. Und Weisheit heißt, das Gute zu wählen und das Böse zu vernachlässigen. Das ist Weisheit. Und David sagte zu Salomo, in Bezug auf zwei Personen, dass er damit handeln musste nach seiner Weisheit. Und ich denke, weil das da um Urteil und letztendlich auch um Gericht geht, dass wir diese zwei Vorbilder sehen, wo es in der Weisheit Gottes letztendlich umgeht. Dass er richtet nach unseren Taten. Das sehen wir bei Joab. Was hat er gemacht? Blut vergossen in Friedenszeit. Und das sehen wir in das Urteil und letztendlich auch das Gericht über Simei, über seine Worte. Alle unsere Taten, alle unsere Worte werden im Lichte Gottes einmal offenbar werden. Was haben wir getan? Was haben wir gesagt? Weisheit, das brauchen wir. Dann finden wir, dass in Gibeon der Herr Salomo erscheint in einem Traum und sagt, bitte, was ich dir geben soll. Ja, auch so eine Frage. Bitte, was ich dir geben soll. Ja, das wird mal gefragt werden. Wenn Gott das dir fragte, wenn er dich die Frage stellte, was soll ich dir geben? Was würdest du antworten? Carte blanche. Kannst du so fragen. Aber er sagt es auch. In Matthäus 7 sagt er es. Bittet und ihr werdet gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft und ihr werdet aufgetan werden. Das sagt der Heiland in Matthäus 7, Vers 7. Und was machen wir damit? Ja, wir wissen es. Aber was tut es mit uns? Gott sagt uns, frage. Der Herr Jesus sagt uns, frage. Salomo wurde es gesagt. Bitte, was du willst. Und Salomo sprach. Du hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Güte erwiesen. Und dann wird er sich bewusst, dass er an seiner Vaterstadt König geworden ist und dass er da inmitten deines Volkes, das heißt Gottes Volk, ist. Vers 8. Denn dein Knecht ist in der Mitte deines Volkes. Sehen wir, dass wir inmitten des Volkes Gottes sind? Wir sind alle inmitten des Volkes Gottes. Oder gibt es hier die, wir sind hier, ja, aber inmitten des Volkes Gottes, ein bisschen da draußen stehend. Vielleicht hier gekommen, mal etwas zu hören aus dem Wort Gottes, aber weiter wieder zu gehen, so als ein Einzelgänger. Das ist ein gutes holländisches Wort auch. Einzelgänger, die gehen ihren eigenen Weg. Bist du dich bewusst, inmitten des Volkes Gottes dich zu befinden? Du kannst nicht alleine deinen Weg gehen. Ist unmöglich. Wir brauchen einander. Junge Leute, wir brauchen Geschwister, aber auch Ältere, wir brauchen Geschwister, inmitten des Volkes Gottes zu sein. Ich glaube, es ist die Sunamitin. Da wurde auch gefragt, das in der Geschichte von Elisa, als er Gehazi fragte, was können wir diesen Frau geben? Und das wurde dann gefragt und dann sagte sie, ich wohne inmitten meines Volkes. Sie war zufrieden damit. Es ist immer wichtiger, dass uns bewusst zu sein, wie wichtig es ist, inmitten des Volkes Gottes uns zu befinden. In dieser Zeit voll Individualismus, wo ein jeder für sich lebt, immer mehr, ist es wichtig, uns bewusst zu sein, dass wir inmitten des Volkes Gottes leben. Dass wir zueinander gehören, dass wir einander brauchen, dass wir nicht ohne einander können. Es ist nicht möglich.
Wir brauchen einander.
Du bist wichtig an deiner Stelle. Salomo war es sich bewusst. Und er war auch seine Aufgabe sich bewusst. Und dass er dazu nicht die Möglichkeit hatte. Er musste ein verständiges Herz haben. Und das bittet er dann in Vers 9. So gib deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Denn wer könnte dieses, dein zahlreiches Volk, richten? Wir haben alle die Verantwortung, zu richten zwischen Gutem und Bösem. Wenn unter uns als Gläubigen etwas passiert, dann hat ein jeder die Verantwortlichkeit, sich Gedanken darüber zu machen und auch zu sagen, dies oder das ist gut oder das ist falsch. Das gehört nicht zu gewissen Brüdern, das ist die Verantwortung von uns alle persönlich. 1. Korinther 6 sagt es. Ist dann kein Weiser unter euch? Wir müssen das mal aufschlagen. 1. Korinther 6. In Vers 1, darf jemand unter euch, der eine Sache gegen den anderen hat, vor den Ungerechten rechten und nicht vor den Heiligen? Und dann in Vers 5, zur Beschämung sage ich es euch, so ist nicht ein Weiser unter euch, der zwischen seinen Brüdern zu entscheiden vermag? Ist nicht ein Weiser unter euch? Das wird zu allen Korinthern gesagt. Ohne Ausnahme. Keiner, der sagt, oh, ich bin es nicht. Weisheit ist etwas, was wir alle begehren können von Gott. Wünschen wir es uns, können wir natürlich darauf auch angesprochen werden. Aber Weise, gibt es hier Weisen? Wir sollten es alle sein. Ist kein Weiser, sagt Paulus. Erstaunt, kein Weiser. Um in solch einer Sache, dass Probleme unter den Gläubigen da sind, ist keiner, der da ein Wort von Weisheit sagen kann, wodurch die Sache gelöst wird? Warum gibt es so viele Probleme unter den Gläubigen? Fällt mir gerade ein. In Verbindung mit 1. Korinther 6. Weil es vielleicht kein Weiser gibt. Kein einziger. Ich hoffe, dass wir ab heute Abend ein Begehren bekommen, einen Wunsch haben und das auch im Gebet zum Herrn bringen. Herr, gib uns Weisheit. Gib mir Weisheit zu entscheiden zwischen Gutem und Bösem. Das steht für uns alle offen. Auch dadurch, dass auch in 1. Petrus 2 gesagt wird, dass wir einem königlichen Priestertum sind. Wir sind alle Könige. Salomo war ein König. Wir sind alle Könige. Also, wenn du ein Gläubiger bist, und ich hoffe, dass keiner hier ist, der sagt, nein, ich muss noch nicht so viel davon haben, wollte mal heute Abend mal hören, was dazu sagen ist. Aber eine persönliche Beziehung zum Gott, zum Herrn Jesus, habe ich nicht. Hoffe ich, dass das doch zunächst mal passiert. Dass du eine wirkliche Beziehung zum Herrn Jesus bekommst. Zu Gott. Dass du ihn kennst als deinem Vater. Mit ihm sprichst. Als deinem Vater. Wenn das da ist, dann kannst du auch beten. Gott, gib mir Weisheit. Und diese Weisheit anzuwenden, darum geht es.
das ganze Leben, aber auch untereinander als Gläubigen. Ein verständiges Herz, das hat er gebetet. Und sagt dann Vers 10, und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um dieses gebeten hatte.
Ja, das ist ein... Willst du tun, was gut ist in den Augen des Herrn? Bete um Weisheit. Wie steht es? Das war gut. Willst du dem Herrn eine Freude bereiten? Bete um Weisheit. Er sagt, das ist gut. Das war gut. Und dann haben wir gelesen, und er gab es dem Salomo. Salomo bekam es. Salomo war auch sofort voller Dankbarkeit dafür. Er hat geopfert. Und ich habe mich gefragt, ja gut, er hat die Antwort Gottes gehört, aber wo wird dann deutlich, dass er das schon bekommen hatte? Ja, das finden wir später. Und das hat sich aus seinen Handlungen gezeigt. Aber ich weiß halt, wenn man das mal fragt und man hat die Gewissheit, man hat es bekommen, ja, da ist doch auch Glauben. Das muss man doch glauben. Salomo hatte es geglaubt. Er hat so eine intime Beziehung zum Herrn. Dass da ein Gespräch war. Und er hatte die Stimme des Herrn gehört. Und er hatte ihm geglaubt. Und er hatte ihm gedankt dafür.
Wir haben das gelesen. Salomo erwachte. Dann geht er nach Jerusalem und steht vor der Lade des Bundes des Herrn und opferte in Vers 15 Brandopfer und opferte Friedensopfer. Und machte allen seinen Knechten ein Festmahl.
Sieh mal, das ist doch schön. Er hat es geglaubt. Und es hat ihm Riesenfreuden gegeben, die er teilen wollte. Er wollte das teilen mit dem ganzen Volk. Er macht ein Festmahl. Wenn du einmal eine Gebetserhöhung erlebt hast, hast du das auch mitgeteilt? Also auch ein Festmahl gegeben, ja, vielleicht in der Familie oder mit Geschwistern. Ein Festmahl. Wir haben nicht so viel von dieser Art Festmahlzeiten. Wieso nicht? Hast du keine Gebetserhörungen? Jede Gebetserhörung ist ein Anlass für ein Festmahl. Jedenfalls auch zunächst mal Opfer darzubringen, Brandopfer darzubringen, dein ganzes Leben Gott zu übergeben. Jede Gebetserhörung soll uns mehr hingegeben machen, mehr dem Herrn Jesus für ihn zu leben. Und auch Friedensopfer. Und Friedensopfer, das ist diese Gemeinschaft zum Ausdruck zu bringen, mit Gott, mit dem Herrn Jesus, miteinander. Und das gibt Freude, ein Fest.
Wir würden viel weniger Zeit und auch Gelegenheit haben, miteinander zu streiten.
Wenn wir mehr miteinander das teilen, was der Herr in unserem Leben getan hat. Lebt es für uns. Lebt er für uns. Wollen wir wirklich eine lebendige Beziehung haben? Er ist weise. Er geht auch in Weisheit mit uns um. Aber dazu benutzt er auch diesen Abend. Er redet zu mir und auch zu dir. Und ich hoffe, es wird kein leeres Wort sein, was heute Abend zu uns kommt. Aber dass es etwas in uns tut. Und Salomo, er war weise. Das wird auch gezeigt in seine Gebäude, die er gemacht hat. Auch in seiner Regierung, seiner Verwaltung. Aber das erste Vorbild oder Beispiel, das wir von seiner Weisheit haben, das haben wir gelesen,
ist die Weisheit hervorzuholen, was tief im Inneren des Herzens ist. Das, was kein Mensch sieht, was völlig verborgen ist, das macht er offenbar. Das ist Gottes Weisheit. Die Weisheit des Herrn Jesus. Er weiß genau, was in deinem Herzen anwesend ist. Und er kann es auch offenbar machen. Wird jetzt ein bisschen warm? Würdest du gerne, dass Geschwister hier wüssten, was in deinem Herzen ist? Was du denkst? Was du dich wünschst? Und die Schwester sagte, doch ein bisschen ein ängstlicher Gedanke, dass einmal alles offenbar wird. Ja, wenn das so darüber nachgedacht wird, es kommt ein Augenblick, bevor der Richterstuhl Christi das alles offenbar wird. Aber wenn du dich bewusst bist, so wie Paulus es sagt in 2. Korinther 10 auch, ich bin jetzt schon offenbar geworden, in meinem Herzen, jetzt schon. Hast du etwas zu verbergen? Hast du etwas, dass du lieber für dich behältst, dass du nicht denkst, oh, wenn andere das wüssten. Hast du etwas? Dann ist es jetzt die Zeit, das dem Herrn zu bekennen. Wirklich ihm zu bekennen, was in deinem Leben ist, was Sünde ist, womit du dich beschäftigst, was deine Pläne sind, die nicht mit dem Herrn gemacht sind, gebe es ihm. Da kamen zwei Huren bei Salomo. Zwei Huren, könnte das nicht zwei Frauen sein? Normale Frauen, verheiratete Frauen. Warum zwei Huren? Es wird uns deutlich gemacht in dieser Geschichte, wo wir herkommen. Was wir von Natur aus sind. Diese zwei Huren hatten, über Männer ist nicht die Rede, zwei Kinder gezeugt. Da waren zwei Kinder geboren, aus Hurerei. Beide Kinder waren Kinder des Todes. Alles, was sich abspielt, bevor sie bei Salomo kommen, war in der Nacht geschehen. Keine Zeugen waren dabei. Ein irdischer Richter, wenn er so einen Fall hat, der muss Zeugen haben, Zeugnisse hören, überlegen. Aber hier waren keine. Keine Bilder, keine Aufnahmen, nichts. Keine Zeugen. Niemand hatte etwas gehört. Alles hat sich in der Nacht abgespielt. Da stehen diese zwei Frauen vor Salomo. Und wir haben das gelesen, wie sie sich da benommen haben. Und Salomo hatte es alles gehört. Der eine sagt, das lebende Kind gehört mir. Und der andere sagt, das lebende Kind gehört mir. Das tote Kind gehört dir. Und so sagt auch die andere. Wer hat recht? Ach, heutzutage würde man es mit DNS sehr gut herausfinden können. Keine Weisheit erforderlich. Wissenschaft macht immer mehr unabhängig von Gott. Hier war keine Wissenschaft. Hier war Gottes Weisheit. Beide Frauen, Huren, also in Beziehungen, die nicht erlaubt waren, lebend, forderten das Recht auf Leben. Einer war die echte Mutter. Sie gehörte das Leben. Die andere, das war ein Lügner. Aber sie wollte den Schein haben, das Leben zu haben.
Hurerei ist in der Schrift, Jakobus sagt es uns, ein Bild von Verbindung mit der Welt.
Wenn Christen in Verbindung mit der Welt leben, oder wollen sie wohl gerne den Schein haben, auch das wahre Leben zu haben?
Und wer hat dann recht, wenn es Christen gibt, die mit der Welt umgehen,
die so verbunden sind mit der Welt, dass eigentlich nicht zu sehen ist, dass sie wirklich Leben aus Gott haben?
Wer hat dann wirklich Leben? Salomo fasst es kurz zusammen. Jesus sagt, der Leben ist mein Sohn und der Tod ist dein Sohn. Und jener sagt, der Leben ist mein Sohn und der Tod ist dein Sohn.
Die echte Mutter, die hatte schon in der Morgen, das ist merkwürdig, das steht ein paar Mal da, in der Morgen schon gut gesehen, dass das Kind, das sie jetzt hatte, das gehörte nicht ihr. Das war nicht ihr Kind. Aber sie war doch so schläfrig gewesen, dass diese Verwechslung stattfinden konnte. Also auch die echte Mutter war nicht wirklich deutlich einer, der das Leben, wovon man sagte, das Leben gehört ihr.
Es gibt Christen, die schlafen.
Die sind den Toten ganz ähnlich, sagt Epheser 5. Und da wird gesagt, entwachet und steh auf aus den Toten.
Und Christus wird über euch leuchten. Und dann sagt Salomo etwas, das ist ohne Gleiche in der Rechtssprache. Holt mir ein Schwert. Und das Schwert, wissen das, das ist ein Bild von dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das nur ist imstande, das in deinem und meinem Leben hervorzuholen, deutlich zu machen, was wirklich in meinem Herzen ist. Nur das Wort Gottes. Und deshalb, liebe Geschwister, junge Leute, lies das Wort Gottes. Studiere es. Habe es lieb. Denn die Weisheit Gottes ist nur in dem Wort Gottes zu finden.
Holt mir ein Schwert. Und es wurde Salomo gebracht. Und Salomo sagt, zerteilt das lebendige Kind. Das lebende Kind. Und dann werden die mütterlichen Gefühle offenbar. Mütter, die wollen ihr eigenes Kind sparen, wenn sie es auch verlieren. Aber sie wollen nicht, dass das Kind getötet wird. Und die falsche Mutter sagt knallhart, zerteilt es. Es wird weder von mir noch von dir sein. Das Wort Gottes macht deutlich, wo wirkliches Leben ist. Und ich denke, du sollst dich fragen, liebe ich das Wort Gottes? Liebe ich es? Habe ich wirklich ein Verlangen, das Wort Gottes zu lesen? Oder musst du sagen, ja, ist mir ein bisschen langweilig und eigentlich habe ich keine Zeit. Nein, es gibt
wichtigere Sachen im Leben. Ja? Ja, vielleicht sagst du es nicht auf diese Weise. Aber dein Leben zeigt, ob du wirklich Liebe für das Wort Gottes hast. Das zeigt dein Leben. Wenn du nur lebst für dein Studium, für deine Arbeit, für das schöne Haus, für die Freizeit, Urlaub, alles Mögliche, und dann nenne ich noch nicht einmal weltliche Sachen, aber nur Sachen, die an sich auch ihren Platz haben in unserem Leben. Aber wenn wir dafür leben, dann kannst du sagen, was du willst, aber dann liebst du das Wort Gottes nicht. Dann lebst du daneben. Und natürlich willst du mal den Schein haben, ein wirklicher Christ zu sein. Ach, natürlich, du bist in die Zusammenkünfte und du gibst auch mal hier und da etwas Geld. Aber das ist dann nur zur Beruhigung deines Gewissens. Wirkliches Leben zeigt sich in Liebe für das Wort Gottes. Um auch Weisheit auszuüben, weise zu sein, das ist dann dein Wunsch, weise zu sein. Ein Friedensstifter. Wir werden das noch am Ende dieser Geschichte sehen. Denn Salomo das Urteil so ausgesprochen hat. Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte. Dann fürchtete sie sich vor dem König. Denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Recht auszuüben. Hier geht es darum, dass Salomo diese Weisheit ausgeübt hat, das Urteil gefällt hatte, und alle hören davon. Und ich denke, dass wenn Gottes Weisheit, die Weisheit dessen Jesus in unserem Leben sich zeigt, dass es auch etwas sein wird für andere, wenn er in meinem Leben alles offenbar machen kann, was nicht gut ist, weil ich mit ihm zu tun habe, mit ihm leben will, dann wird es auch für andere ein Zeichen sein, wir haben mit einem Gott zu tun, der alles weiß. Also es ist ein großes Vorrecht, von einem weisen König regiert zu werden. Aber es ist auch eine große Verantwortung. Eine sehr große Verantwortlichkeit, dass du dich bewusst bist, er weiß alles. Er, der die Tiefe des Herzens offenbar machen kann. Mit so einem haben wir zu tun. Wir lesen das in Hebräer 4. Hebräer 4, Vers 12. Wo das Wort Gottes, das Schwert von Salomo, beschrieben wird. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Und dann lesen wir, und kein Geschöpf ist vor ihm, da sehen wir, es ist eine Person, vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist das Wort Gottes. Es ist wohl mal so gesagt worden, entweder die Sünde hält mich von dem Wort Gottes weg, oder das Wort Gottes hält mich von der Sünde weg. Das Wort Gottes macht deutlich, was in unserem Leben ist. Es macht alles offenbar. Und wir, ja, wir sind imstande, das Wort Gottes zu lesen, ohne uns bewusst zu sein, dass Gott zu uns spricht. Wir können das. Ich auch. Ich weiß es, wenn ich nach der Mahlzeit am Tisch lese, kann ich so lesen, wonach ich dann denke, oh, was habe ich auch einmal gelesen? Kann ich mit meinen Gedanken so irgendwo anders sein? Aber ich muss mir immer bewusst sein, wenn ich das Wort Gottes lese, bin ich in Kontakt mit Gott, spricht Gott zu mir. Das ist das lebendige Wort. Man kann auch orthodox mit dem Wort Gottes umgehen, so wie die Pharisäer, die auch genau wussten, wo der Herr Jesus geboren wurde, wo er geboren worden war, in Matthäus 2. Als da die Menschen aus dem Osten kamen, die Weisen aus dem Osten, und sie fragten, wo ist der König der Juden, der geboren ist? Oh, sagten sie, das steht da in Micha, da und da ist er. Ich konnte das so sagen. Aber sie hatten keine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus. Das Wort Gottes war für sie nur ein Objekt zum Studium. Und auch damit sagen zu können, was wissen wir doch viel von den Worten. Und ich denke, dass das eine der Probleme auch unserer Zeit ist. Auch in der Christenheit im Allgemeinen und in der Brüderbewegung insbesondere. Viel zu wissen und nicht danach zu leben. Wir müssen zurück zu dem Wort und beten, dass wir Weisheit bekommen, um mit dem Wort zu leben. Dass die wirkliche Gesinnung des Lebens, das wir haben, zum Ausdruck kommt. Ich denke, das wird unsere Verhältnisse untereinander auch viel schöner machen. Dann wollen wir wieder wirklich mehr von diesen Festmahlzeiten haben. Und wir haben mit einem Salomo, der Herr Jesus zu tun, der, und wir haben das gelesen in Kapitel 5, Vers 29, dass Gott Salomo Weisheit gab und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Noch einmal, Salomo hatte Weisheit und Einsicht, Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Wo haben wir nochmal diesen Ausdruck? Die haben wir in Bezug auf die Anzahl der Israeliter. Die waren so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. So viel war sein Volk, Gottes Volk. Und so eine Weisheit hatte Salomo. Und der Jesus hat eine Weisheit, die alle die Seinen umfasst. Er weiß genau, was er mit dir tun kann. Was du tun kannst. Wer du bist. Er hat so viel Weisheit, dass er genau weiß, wie du am besten funktionierst. Er hat so viel Weisheit, dass er genau weiß, in welche Umstände du bist. Und warum du da bist. Wie er dir dadurch helfen kann. Eine Weisheit, der allumfassend ist. All Gottes Kinder umfasst. Mit so einer haben wir zu tun. Sind wir nicht glückliche Menschen? Wir sind nicht abhängig von Psychologen dieser Welt. Wir sind abhängig von Menschen mit Einfluss und Macht, um uns weiterzuhelfen. Wir sind abhängig von einem Herrn, der so viel Weisheit hat, dass er genau weiß, was du und ich brauchen. Und das ist unsere Weisheit, wenn wir uns ihm übergeben und sagen, hier bin ich. Salomo war weiser als alle Weisen, so haben wir das gelesen, als alle. Vers 10 oder 30 von Kapitel 4. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Die Weisheit dieser Welt taucht zu nichts, bringt uns immer weiter vom Ziel, gibt uns immer mehr Elend. Der Herr Jesus, er gibt Weisheit. Und sind wir auch füreinander da, mit unserer Weisheit, die wir haben, um einander zu helfen? Er gibt Weisheit. Er gibt dazu. Immer mehr, was wir brauchen. Jakobus sagt nicht umsonst, wenn einer von euch Weisheit mangelt, dass sie diese von Gott betet. Und er gibt, ohne Vorwürfe zu machen. Nur müssen wir fragen, im Glauben. Er ist weiser als alle Weisen vom Osten und von Ägypten. Aber auch, er ist weiser als Ethan und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Machols. Das waren Menschen von dem Volke Israel. Aber er ist auch weiser als diese Menschen. Wenn wir auch Brüder oder Schwestern haben, die wir sehr schätzen und die uns wirklich helfen in unserer Beziehung zum Herrn, dann ist es noch so, dass diese ihre Weisheit nicht aus sich selbst haben, sondern von Gott empfangen haben. Und dann ist es wahre Weisheit von jeder Bruder, von jedem Bruder oder jeder Schwester, nicht stolz zu werden auf diese Weisheit, die sie bekommen haben, sondern sich bewusst zu sein, wir haben das, was wir von Herrn Jesus bekommen haben. Ihm gebührt die Ehre dafür. Es geht alles um ihn. Er ist weiser als alle Menschen. Und so kommen aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, in Vers 14 oder Vers 34, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Was denkst du? Wenn wir weise, ja ich weiß es, auch in Liebe miteinander umgehen, das ist wichtig. Aber auch in Weisheit miteinander umgehen, das ist wichtig. Wenn wir so tun würden, würden auch nicht viele Menschen in dieser Welt davon hören und vielleicht kommen. Deine ungläubigen Nachbarn, könnte die mal einmal bei dir kommen, um Rat zu fragen? Wie bist du bekannt bei deinen Nachbarn, bei deinen Kollegen? Wie bist du bekannt bei deinen Mitschülern? Wie bist du bekannt? Zieh so an, weil da Weisheit Gottes in dir ist, von dem du zunehmen kannst. Ich hoffe es. Da war auch ein Hiram, ein König. In Vers 21 oder 7. Und es geschah, als Hiram die Worte Salomos hörte, da freute er sich sehr und er sprach, gepriesen sei heute der Herr, der David einen weisen Sohn über dieses große Volk gegeben hat. Der Herr wird gepriesen für diese Weisheit. Und weil da diese Hiram das so gesagt hat, dann haben wir gelesen zum Schluss in Vers 26 oder 12, dass da Frieden war zwischen Hiram und Salomo und sie schlossen einen Bund miteinander. Und das Vers fängt an, und der Herr gab Salomo Weisheit,
so wie er zu ihm geredet hatte. Und es war Frieden.
Weisheit gibt Frieden. Ich finde es so schön, wenn wir in Weisheit miteinander umgehen, dann werden wir auch einander schätzen. Dann werden wir auch nicht Sachen voneinander fragen, die man nicht tragen kann, die man nicht erfüllen kann. Wenn wir in Weisheit mit unseren Kindern umgehen, dann werden wir von unseren Kindern nicht Sachen fragen, die sie nicht erfüllen oder erledigen können. Dann wollen wir nicht zu unseren Kindern sagen, ach du taugst auch für nichts, wenn er einmal etwas Falsches gemacht hat. Dann werden wir nicht sagen zu unseren Kindern, wärest du mal so wie deinem Bruder oder deiner Schwester. Das werden wir nicht sagen. Weisheit ist das Akzeptieren voneinander so wie wir sind, in der Furcht des Herrn und weichend vom Bösen. Denn das Böse kann nie akzeptiert werden. Aber gerade die Weisheit wird dann sagen, das Böse, das in deinem Leben ist, das verhindert dich wirklich glücklich zu sein. Und das wird dann deutlich gemacht werden. Sünde bringt immer Unfrieden. Aber Weisheit gibt Frieden. Und das lesen wir so zum Schluss noch in Jakobus 3. Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche oder seelische, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit, in Frieden aber, wird denen gesät, die Frieden stiften. Hier wieder diesen Zusammenhang von Weisheit und Frieden, auch mit Gerechtigkeit verbunden. Aber ich hoffe, dass diese Frage, wer ist weise und verständig unter euch, uns beschäftigen wird. Jakobus sagt es zu seinen Lesern, ist eine Frage gerade wichtig in der Endzeit, in einer Übergangszeit, so wie Jakobus auch. Wir lesen das auch in Hosea, am Ende seines Buches. Wer ist weise? Da ist die Frage da. Und auch am Ende von Psalm 107. Ich glaube dreimal, dass wir diese Frage haben. Und es geht um Leben in der Endzeit. Und wir leben da drin. Und liebe Geschwister, junge Leute, darf ich mal aufrufen, diese Weisheit zu suchen, danach zu fragen, diese zu begehren. Wir haben gelesen, oder wir haben das zitiert aus Jakobus 1. Wer es will, lass ihm es fragen. Und ich hoffe, dass es vielleicht mal, ja, lass mal vorschlagen, einige Tage, dass du dich vornimmst, einige Tage mal zu beten, Herr, gib mir Weisheit im Glauben und danke ihm, dass er es gibt.